Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
Die einen sagen, da ist noch Luft nach oben, um sanft zu pushen. Andere sind unverblümter und ermuntern streng, noch mehr zu geben und auch zu wollen. Da geht noch was, sagen wir heute in der Echtzeit. Und beleuchten diesen Anspruch, immer noch ein bisschen mehr rauszuholen, zu maximieren, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.
Mehr in höherer Anzahl, in höherem Maße, stärker, in größerem Umfang. How long you wanna
live? Anyway. Hey! Je älter man wird, desto größer muss das zeitliche Investment und auch das Investment an Mühen sein, um noch bei gleichbleibender Gesundheit zu bleiben.
Sardinen gibt es massenhaft.
Denen wird der Kopf abgeschnitten, der Schwanz abgeschnitten und dann sind sie aber tatsächlich so groß, dass sie dann der Länge nach in die Dose reinpassen.
Je weniger Zeit uns bleibt, desto schneller scheint sie zu vergehen.
Offiziell gibt es in Kenia seit einigen Jahren Bestimmungen, wie viele Fahrgäste in einen Bus dürfen. Bei den kleinen Bussen sind es 14 Passagiere, bei den größeren 33.
Ein Thema, vier Facetten. Wir sind heute sehr unbescheiden und wollen mehr. Mehr Lebenszeit, mehr Platz. Da geht noch was. Ein Gedanke, den sicherlich viele von uns kennen, im Anspruch an sich selbst, aber auch an andere. Klingt anstrengend, aber ich verspreche Ihnen, auch die Anhänger der Genügsamkeit werden sich in dieser Echtzeitfolge ausgesprochen wohlfühlen. Und jetzt wollen wir rausfinden, wie wir dadurch, dass wir noch mehr auf unsere Gesundheit achten, tatsächlich auch länger, gesünder leben können. Mehr Lebenszeit also rausholen können. Die passende Bewegung dazu heißt Longevity, kommt aus den USA und findet auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Meine Kollegin Susanne Balthaser, von der ich schon mal weiß, dass sie auch sehr genau auf gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf bedacht ist, hat sich das Phänomen genauer angesehen. Hallo Susanne.
Hallo Mandy.
Bei Longevity spielen Begriffe wie Gesundheitsspanne, Lebenszeit und Langlebigkeit eine große Rolle. Worum geht's da genau?
Ja, das sind die richtigen Begriffe. Die Longevity-Bewegung will die Gesundheitsspanne, also die gesunde Lebenszeit, verlängern. Denn, das wissen wir alle, die letzten Lebensjahre sind die meisten Menschen mehr krank als gesund. Und wenn man länger gesund bleibt, also Krankheiten später bekommt, dann könnte sich auch die Lebenszeit verlängern. Man wird dann also älter. Da muss man natürlich einiges für tun. Kathi Ernst hostet den Podcast Lifestyle of Longevity. Und die erzählt uns mal, wie ihr Longevity-Leben so aussieht.
Mein Körper geht jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen. Und das heißt, er wacht auch von ganz alleine jeden Tag eigentlich immer zur richtigen Zeit auf. Und das ist super. Und nach dem Aufstehen geht es für mich dann direkt zum Sport. Immer ungefähr eine Stunde lang. Das ist meistens Krafttraining, aber natürlich auch Cardio-Training, ja, also Ausdauertraining oder Hochintervalltraining. Und dann, wie gesagt, meine Ernährung ist natürlich sehr doll angepasst an Longevity-optimierten Lifestyles, hauptsächlich pflanzenbasiert. Aber ich schaue zum Beispiel auch, dass ich 5-mal die Woche in die Sauna gehe. Ich gehe Eisbaden, wenn ich es schaffe. Ich habe ein Rotlichtpanel zu Hause, was ich benutze, was gut ist für meine Mitochondrien.
Ja, das ist ja schon mal ganz interessant, auch dass sie sagt, mein Körper geht jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen und nicht ich gehe jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen. Aber für das, was sie uns da erzählt hat, muss man ja ziemlich viel investieren. Auch das haben wir gehört, um später also noch mehr bessere Zeit zu haben, wenn das Longevity-Versprechen tatsächlich stimmt. Was mir auffällt, da hält sie sich ja eigentlich nur an ganz allgemeine Empfehlungen, also mehr Sport, viel Schlaf, Ernährung, Entspannung, so verrückte und kostspielige Experimente wie Blutwäsche oder Stammzellentherapie, das hat sie nicht vor.
Nein, also Longevity setzt eher auf die wissenschaftlich erprobten Methoden. Die andere Fraktion, die du jetzt meinst, das sind die Biohacker, die oft ihr eigenes Versuchskaninchen sind und im Extremfall auch unsterblich werden wollen, wobei die Übergänge da natürlich fließend sind. Der Arzt Peter Attia, das ist einer der Longevity-Gurus aus den USA, der sagt, dass ihn immer umgetrieben hat, dass die Mediziner versuchen, Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und Herz-Kreislauf, an denen die meisten Menschen sterben, zu therapieren. Aber was wäre, wenn sie gar nicht erst entstehen?
Ja, das klingt wie ein Traum. Hat denn Kathi Ernst durch ihren Lebenswandel schon Effekte bemerkt?
Das würde ich jetzt gerne mal als Cliffhanger stehen lassen und Sie erstmal erzählen lassen, wieso sie überhaupt damit angefangen hat in der Corona-Zeit.
Ich habe 20 Kilo mehr gewogen, als ich heute wiege und wusste das über mich, dass ich nicht besonders fit bin und dass ich zu viel ungesundes Fett an mir trage. Und plötzlich war das so, man stellte sich vor, was ist, wenn man dieses Virus bekommt. Die Angst war plötzlich da, dass mir ernsthaft was passieren könnte, wenn ich erkranken würde. Und das hat mich so erschrocken, diese Vorstellung, dass ich wirklich von einem Tag auf den anderen beschlossen habe, mein Leben erstmal auf gesund zu trimmen. Im Rahmen dessen ist bei mir auch eine beginnende Fettleber diagnostiziert worden, wo ich wirklich wusste, irgendwie ist es 11:45.
Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Und nun hat sie die Uhr zurückdrehen können?
Soweit man das sehen kann, ja. Also sie ist jetzt 41 und sieht wirklich toll aus. Tolle Figur, tolle Ausstrahlung, tolle Energie und auch die Blutwerte sind wieder im grünen Bereich, sagt sie. Sogar die Fettleber hat sich zurückgebildet. Alterungs- und Verjüngungsprozesse kann man übrigens auch messen und die Altersforscher unterscheiden zwischen dem chronologischen Alter in Jahren und dem biologischen. Das beste Messinstrument dafür ist die sogenannte epigenetische Uhr, hat mir der Altersforscher Sebastian Grönke vom Max-Planck-Institut in Köln erklärt. Damit werden Veränderungen an der DNA gemessen.
Das sind sogenannte Methylierungen an der DNA. Und davon gibt es Millionen in unserem Genom. Ein paar davon verändern sich auch mit dem Alter und dadurch kann man im Prinzip das biologische Alter feststellen. Generell ist natürlich diese epigenetische Uhr, zeigt einem natürlich schon in gewisser Weise auch, wie gesund man ist im Vergleich zu, ich sag mal, der durchschnittlichen Altersgruppe, in der man sich befindet.
Was erforscht Sebastian Grönke denn eigentlich genau, wie sich Lebensstilveränderungen auf die Gesundheit auswirken?
Da geht es eher darum, den Alterungsprozess zu verstehen oder mit Medikamenten zu bremsen. Im Moment ist Rapamycin ein sehr aussichtsreicher Kandidat. Und Fun Fact, das heißt so nach Rapa Nui, der einheimischen Übersetzung für die Osterinseln, wo der Wirkstoff als Stoffwechselprodukt von Bakterien in einer Bodenprobe entdeckt wurde.
Und wann kommt das für uns alle?
Mittelfristig auf jeden Fall, sagt Sebastian Grönke, also vielleicht in 15 oder 20 Jahren. Solche Langlebigkeitsmedikamente, die klingen für mich ja noch Science-Fiction, aber für einen Altersforscher nicht.
Dieser Effekt, dass die Bevölkerung immer älter wird, das ist ja auch nichts, was jetzt neu ist oder sowas. Das ist ja eigentlich was, was in den letzten 100 Jahren stetig abgelaufen ist. Auch seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich ja bis jetzt die Lebenserwartung fast verdoppelt. Und die Altersforschung kann das jetzt natürlich vielleicht noch ein bisschen weiter, sag mal, hinausschieben. Das wird ja auch diskutiert, wie weit man wirklich kommen kann. Im Moment scheint ja so 120 wirklich so die Schallmauer zu sein, die nicht durchbrochen werden kann.
Ja, 120 eigentlich unvorstellbar gerade.
Naja, das ist jetzt das Maximum, aber 100 wäre ja auch schon viel oder für jeden einfach nur 10 Jahre mehr bei guter Gesundheit.
Aber was macht man denn mit der Zeit? Und wenn man wirklich so viel in seine Gesundheit investiert, also auch in Sport, Sauna und so weiter, rechnet sich das dann tatsächlich, dass man von seinen jungen und vielleicht ja auch besten Jahren so viel wegnimmt, um dann mit 90 vielleicht doch noch was zurückzubekommen?
Was man mit seiner Zeit macht, das ist schon ein zentrales Thema. Kathi Ernst, die hat ja nicht nur den Longevity-Podcast, sondern die hat auch noch 3 Kinder, ein Unternehmen, einen vollen Terminkalender und natürlich viel Disziplin. Und dann muss sie auch noch verzichten.
Also ich habe sehr viele Sachen, die ich nicht mehr mache, die ich früher auch mit Freude gemacht habe. Zum Beispiel schaue ich kaum noch Filme oder dass ich eben so ein Netflix-Chill mache abends auf dem Sofa. Die Zeit ist einfach nicht da. Ich überlege ganz bewusst wirklich mit jeder halben Stunde meines Tages, wofür setze ich die ein?
Und das macht ihr dann tatsächlich offenbar nichts aus, keine Zeit mehr dafür zu finden, die innere Uhr vielleicht auch mal zu vergessen, andere unerwartete Flow-Zustände zu erleben, nichts tun und vielleicht auch mal auf neue Gedanken so zu kommen. Kathis Leben wirkt auf mich zwar irgendwie bewundernswert straight, aber irgendwie auch unentspannt.
Ja, ich hatte den Eindruck, dass das für Kathi Ernst aufgeht. Also sie hat mir erzählt, dass sie gleich total angefixt war und Longevity jetzt sowas wie ihr Hobby ist. Und bei ihr ist die Motivation ja sicher auch groß, wenn man vom übergewichtigen Couch-Potato mit schlechten Cholesterinwerten zur Powerfrau wird und der Körper nur so schnurrt. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass sie da motiviert ist. Aber diese Frage, was man mit seiner Lebenszeit am besten macht und ob es Sinn ergibt, junge gegen alte Zeit zu tauschen sozusagen, das hat mich auch umgetrieben. Zumal man ja auch nicht weiß, ob man tatsächlich länger lebt. Das ist ja eben nur die Wahrscheinlichkeit höher. Da habe ich mit der Göttinger Philosophin Nadine Mohren drüber gesprochen. Die hat das Buch Leben im Alter geschrieben und die hat bei Longevity so eine Art Schneeballeffekt entdeckt.
Vielleicht ergibt es irgendwie Sinn, in frühen Jahren regelmäßig Sport zu machen. Das würden wahrscheinlich die wenigsten bestreiten. Aber je älter man wird, desto größer muss gewissermaßen das zeitliche Investment und auch das Investment an Mühen sein, um noch bei gleichbleibender Gesundheit zu bleiben. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu sehen, dass es irgendwann so einen Punkt geben kann, gerade im höheren Alter, wo der Nutzen dieses Investments vielleicht nicht mehr die Kosten, die man investiert, aufwiegt.
Ja, da hat sie einen Punkt. Ist halt die Frage, wann dieser Punkt quasi erreicht ist. Das bleibt die große offene Frage.
Ja, das ist die große offene Frage. Und vielleicht muss man dann auch noch dazu sagen, dass ja nicht für jeden alles Überwindung ist. Und deshalb würde ich das Schlusswort zur Motivation für uns alle gerne nochmal an die Kathi Ernst geben.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man sucht Praktiken, die man übernehmen kann, die man sich zutraut, die nächsten 70, 80 Jahre dauerhaft zu machen. Ja, es geht ja nicht darum, was zu machen, wo man sagt, ah ja, das mache ich jetzt mal ein halbes Jahr, sondern es geht darum, wie so ein Trüffelschwein, die Sachen rauszufinden, die man anpassen kann und die einen so wenig stören oder so wenig anstrengen, wenn man sich anpasst, dass man sagt, ja, das kann ich tatsächlich die nächsten 70 Jahre machen.
Ja, das sagt Kathi Ernst. Menschen, die in der Mitte des Lebens schon mal sehr intensiv über das Leben im Alter nachdenken, ein absolutes Zeitgeistphänomen hier in dieser Echtzeit. Susanne Balthasar, vielen Dank für deine Recherche.
Gerne.
Da geht noch was. Kann sich auf Maximierung beziehen, aber auch darauf, dass eine Sache, von der man erstmal nicht viel erwartet, plötzlich aufgewertet wird. Ölsardinen sind solch ein Fall von Image-Optimierung. Als Nahrungsmittel hatte die Ölsardine ja lange keinen besonders guten Ruf. Ein Konservenessen eben, wo doch das gute und gesunde Essen mit Frische verbunden ist. Nun hat sich das Ansehen der Ölsardine aber gewaltig verbessert. Die Preise für besonders exquisite Ölsardinendosen können schon mal bei 15 Euro liegen. Und in den sozialen Medien ist die Sardine auch beliebt. Als Hot Girlfood, also als Nahrung für Frauen und sicher auch für Männer, die gut aussehen wollen. Was geht da bei der Ölsardine? Matthias Finger hat es für uns herausgefunden.
Nein, ich habe es nicht so mit Fischkonserven. Thunfisch in Salzlake, okay, für Pizza und Salat. Aber Hering in Tomatensauce, Kindheitstrauma. Und Sardinen? Der Name kommt vom lateinischen Sarda, was Hering heißt. Allerdings sind Ölsardinen seit einiger Zeit mal weniger angesagt, zurzeit aber mehr.
Die am meisten unterschätzten Nahrungsmittel überhaupt sind Sardinen. Eine Dose kostet nur wenige Dollar. Sie enthält aber 23 Gramm Protein, Vitamin D und B12 sowie Omega-3-Fettsäuren. Die Dinger sind vollgepackt mit Nährstoffen und unterstützen unseren Hormonhaushalt, besonders bei Frauen. Für diesen Preis gibt es nichts, was so gut ist.
Schwärmt eine junge Frau auf TikTok. Wer da Superfood-Sardine isst, tut sich was Gutes. Gelebte Achtsamkeit beim Essen. Sardinen helfen, schlank und fit zu bleiben und versprühen mediterranes Lebensgefühl.
Öffnen Sie ein paar Dosen und erhalten Sie Bonuspunkte, wenn Sie diese auf ein kamerataugliches, rustikales Holzbrett stellen. Schichten Sie dann Ihre Leckereien auf knusprige Brotstücke oder Cracker. Ein Teil des Reizes liegt darin, dass Ölsardinen so zugänglich sind, egal wie unerfahren jemand in der Küche ist. Jeder kann eine Dose öffnen.
Schreibt die Washington Post, die Sardine in der Dose passt zum Diktat des Minimalismus. Wirt Thomas Vetter führt in Berlin-Schöneberg eine passend benannte Sardinenbar.
Größere Tische, sage ich mal, haben die da 5, 6 Dosen auf dem Tisch stehen, damit das schön in die Mitte stellt und dann kann man das schön teilen und diskutieren oder den Favoriten halt rausfinden. Also es ist ein sehr kommunikatives Essen auch.
Vetter bietet nur exquisiten Dosenfisch von der Atlantikküste aus Frankreich, Spanien und Portugal. Fangfrisch eingelegt von Hand, ohne Kopf und Schwanz. Persönlich stehe ich ja eher auf die kleineren Cousins der Sardine. Sardellen, gern knackig ausgebacken, Anchovies genannt. Da stören die Gräten nicht, im Gegensatz zur Sardine.
Womit würde ich anfangen? als Sardinen-Neuling?
Man muss für sich selbst entscheiden, okay, bin ich eher der Purist, möchte nur ein Olivenöl haben oder gehe ich gleich ein bisschen was Klassisches an, halt eben wie zum Beispiel mit Zitrone, Weißwein und probiere mich da halt durch oder dann halt, wie gesagt, die extravaganten.
Fetter Pferdsardinen mit Chorizo auf, mit Kuttelwurst und Bayonna-Schinken aus dem Baskenland. Für die entscheide ich mich.
Das schmeckt sehr gut, ist sehr zart, zerfällt sofort auf der Zunge. Man merkt auch gar nicht, dass da eine Grete drin ist. Aber schmeckt halt schon so ein bisschen nach Hering in Tomatensauce. Auch wenn es natürlich viel raffinierter ist und da so ein leichter, scharfer Abgang am Ende drin ist.
Erfunden wurde die Konservendose übrigens 1812 in England. Und die Sardine war die erste international gehandelte Fischkonserve. Billig, haltbar und von hohem Nährwert. In zahlreichen Kriegen wurden damit Truppen und die notleidende Bevölkerung versorgt. Heute wandelt sich die Ölsardine zum Luxusfood beim Trend zur Jahrgangssardine.
Nur die fettesten und schönsten Sardinen kommen dann als Jahrgangssardine in die Dose. Warum? Je höher der Fettgehalt ist, desto zarter ist später das Fischfleisch. Und je länger eine Sardine in der Dose liegt, desto mehr Zeit hat das hochwertige Olivenöl in den Fisch einzudringen. Und dann verbindet sich das nach und nach.
Beschwört Anais Kaus vom Berliner Delikatessenhändler Maître Philippe. Jahrgangssardinen kosten hier bis zu 15 Euro die Dose. Besonders schick ist es, mehrere Jahrgänge zu vergleichen. Doch wie isst man Ölsardinen stilgerecht?
Also ganz klassisch wäre tatsächlich einfach mit Brot und vielleicht ein bisschen Salat dazu. Einen grünen Salat, was schön Knackiges. In Portugal wird gerne ein Tomatensalat dazu gegessen. Die Sardine, die hat ja schon auch kräftigen Geschmack und es ist fettig und gehaltvoll. Und ich finde, da kann auch so ein Roggenbrot ganz gut dazu passen.
Nur weich sollte das Brot sein, um das Öl aufzuditschen.
Die sind ja alle ziemlich bunt, diese Konservendosen.
Ja, natürlich. Und man gibt sich da auch speziell sehr schöne Mühen. Zum Beispiel gerade bei den Jahrgangssardinen arbeitet man mit lokalen Künstlern zusammen, die dann die Dosen schön gestalten und dann kann man die auch schön sammeln oder so. Man muss die nicht essen. Aber dadurch ist halt natürlich auch die Optik sehr, sehr schön gegeben.
Das Auge ist mit, der Käufer gönnt sich was Schönes und Sardinen aus dem Mittelatlantik können ohne Gewissensbisse verspeist werden. Das Abfischen zerstört keine Lebensräume und jedes Weibchen legt bis zu 60.000 Eier ab. Günstige Biomasse also, Ölsardine, Superstar.
Also doch, weniger ist mehr. Die Ölsardine kommt bescheiden daher, hat aber das Zeug zum stilvollen Superfood. Da geht noch was, behaupten wir hier in der Echtzeit heute. Aber was passiert, wenn aus dem Mehr zu viel wird? Zu viel Zeit zum Beispiel. Und das auch noch bei der Arbeit, wo die meisten Menschen ja über zu wenig Zeit klagen, um alle Aufgaben erledigen zu können. Wie ist es also in einem Job, der vor allem darin besteht, zu warten und aufzupassen? Das wollen wir mit Johanna Lange besprechen. Sie arbeitet als Aufsichtsperson in den Staatlichen Museen zu Berlin und macht unter ihrem Künstlerinnennamen Johanna Teilbar, Teilbar mit TH, Selbstkunst. Ja, nach einer Zeit in der Gemäldegalerie sind sie im Studiensaal des Kupferstichkabinetts beschäftigt und da habe ich sie jetzt auch in der Mittagspause erreichen können. Dieses Gespräch haben wir also vor der Sendung aufgezeichnet. Hallo Frau Lange.
Hallo.
Sie haben gerade Mittagspause, ich habe es erwähnt, deshalb können Sie mit uns im Studiensaal des Kupferstichkabinetts telefonieren. Wie war denn der Betrieb am heutigen Vormittag? Viel los?
Ja, war gut besucht heute. Hatte einige nette Gäste, Bekannte, Unbekannte. War ein schöner Vormittag.
Was genau ist Ihre Aufgabe? Ihre Jobbezeichnung ist ja Studiensaalmanagerin.
Meine Aufgabe ist es, den Gästen, die zu uns in den Studiensaal kommen und im besten Falle schon sich Werke aus unserem Magazin vorbestellt haben, die vorzulegen, ihnen den Umgang mit den Werken zu erklären, Fragen zu beantworten und dann aufzupassen, dass die Gäste sich gut mit unserer Kunst verstehen und aufpassen, dass den Schätzchen nicht zu nahe gekommen wird und ja, dass sie quasi so in ihren Tresor zurückkommen, wie sie auch rausgekommen sind.
Wie muss ich mir das vorstellen? Stehen oder sitzen Sie bei der Arbeit?
Ich sitze bei der Arbeit. Ich bin so ein bisschen auf einem erhöhten Podest, dass ich alles überblicken kann, die ganzen Tische, wenn wir mehrere Gäste haben. Da stehen auf den Tischen so eine Art Aufsteller. Das ist sowas wie so eine kleine Staffelei. Und die Arbeiten werden dort einzeln aufgestellt. Und dann sitzen die Gäste davor und können damit arbeiten oder einfach nur betrachten, je nachdem, was halt der Grund ihres Aufenthalts bei uns ist.
Ich stelle mir das also ein bisschen vor wie beim Tennis, dass da jemand so ein bisschen erhöht alles im Blick behält. Können die Leute denn die Werke, die sie rausgelegt haben, dann auch selbst anfassen?
Also die Arbeiten sind passepartouriert, das heißt, die sind in einem Passepartout aufgelegt, was bedeutet, dass die Besucher auch mit beiden Händen die Passepartouts anfassen dürfen und bewegen dürfen und auch selbstständig in die Boxen reinlegen oder rausnehmen dürfen nach einer Einweisung und in einer bestimmten Reihenfolge. Und es ist auch keine Verglasung davor, sondern sie sind wirklich vor dem 500 Jahre alten Dürer sitzen sie und können da ein Zwiegespräch führen.
Ja, sehr nah dran. Und Sie passen auf, dass nichts schief geht. Wie machen Sie das mit der Zeit? Schauen Sie die ganze Zeit über die Schulter? Also wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie die ganze Zeit mit den Augen auf dem Kunstwerk und den Händen, dem Gesicht oder dem Kopf des Betrachtenden?
Das kommt natürlich auf die Situation an. Also wenn wir Full House haben, dann geht der Kopf schon mal wie eine Rundumleuchte, weil man wirklich, je nachdem, was für Gäste da sind, wenn man welche hat, die sich auskennen und wo man weiß, die gehen entspannt mit den Sachen um, die zeichnen vielleicht davor, dann ist das völlig okay. Dann kann man auch mal einen Blick woanders hinwerfen, gegebenenfalls auch mal was anderes machen. Ich habe ja auch noch ein bisschen Bürokram am Computer zu erledigen, Terminierungen und sowas. Und wenn, wie gesagt, aber voll ist und man vielleicht auch ein paar Gäste hat, wo man weiß, da muss man so ein bisschen gucken, dass der Herr Professor doch, obwohl er meint, es zu wissen, es eben nicht ganz so gut handelt, wie man das möchte, dass man dann schon sagt, Herr so und so, bitte machen Sie es so, wie ich Sie darum gebeten habe. Die Kunst steht hier im Vordergrund und nicht Sie und ich schon gar nicht, sondern wirklich die Erhaltung der Werke. Und ja, also größtenteils funktioniert das alles reibungslos und man kann auch gar nicht permanent immer hinschauen, weil das viel zu anstrengend wäre. Also man hat so einen Blick, so aus dem Augenwinkel immer, was passiert, was geht da, läuft alles. Aber permanent drauf zu starren, wäre für den einen wie für den anderen unangenehm.
Sie schauen zu. Ist das mitunter auch ein bisschen langweilig? Also muss ich mir das so vorstellen, dass Sie auch oft irgendwie zur Uhr schauen oder versuchen Sie das zu vermeiden?
Komischerweise gar nicht. Also ich habe die Uhr im Blick, einfach deshalb, weil wir eben auch eine Mittagspause haben und auch so ein bisschen, um einzuschätzen, okay, da ist jemand, der ist nur noch heute da. Der hat einen Berg an Sachen, die er sehen will, weil er vielleicht damit arbeitet. Und man sieht so, na, es könnte knapp werden, wenn er sich jetzt noch 2 Stunden mit der einen Zeichnung beschäftigt, dann schafft das nicht mehr. Wenn 2 Menschen in einem Raum sind, die sich nicht ansehen, die kommunizieren dennoch, da gibt es eben eine bestimmte Spannung oder eben auch keine Spannung. Entweder man versteht sich gut oder manchmal ist es halt auch so ein bisschen Knirsch. Dann kann es auch unangenehm sein, weil man ja demjenigen in dem Moment nicht aus dem Weg gehen kann. Man weiß, bis dann und dann ist er noch da. Und da muss ich jetzt durch. Und er genauso.
Das heißt, Sie sind einfach auch total sensibel für die Schwingungen, die da irgendwie im Raum sind. Wie nehmen Sie denn die Zeit wahr während Ihrer Tätigkeit im Museum?
Also wie gesagt, es kommt immer auf die Gäste an, ob es lang oder kurzweilig ist. Aber generell Zeit wahrzunehmen, je weniger Zeit uns bleibt, desto schneller scheint sie zu vergehen. Was ich ein bisschen bedenklich finde, aber es ist nun mal so, Zeit ist relativ. Und Einstein sagte so schön, Zeit existiert damit nicht alles gleichzeitig passiert.
Und bezogen auf Ihren Job bedeutet das ja dann, dass eigentlich dieser Gedanke, den Sie jetzt gerade da geschildert haben, eigentlich zu so einer inneren Ruhe und zu einer Bedachtsamkeit führen kann.
Ja, das stimmt. Dass man auch ein bisschen sich durchdenken kann und die Sache so ein bisschen laufen lässt und dann mehr zum Betrachter der Gäste wird, die dann irgendwie so ein Stück weit auch Kunstwerk sind und sich zwar immer noch in der Arbeit ist, aber sich so ein Stück weit daraus nimmt und sich dahinter stellt und sich die Sache betrachtet. Das ist auch Ein guter Punkt.
Sie sind aktuell im Studiensaal des Kupferstichkabinetts, haben aber vorher auch in der Gemäldegalerie als Aufsichtsperson gearbeitet. Wie werden Sie denn wahrgenommen? Was fällt Ihnen da auf? Wie werden Sie von den Besuchenden wahrgenommen?
Gar nicht. Also in der Gemäldegalerie gar nicht. Es sei denn, man muss mal irgendwo hin und die Aufsichtsperson wird gefragt, wo denn dieses stille Örtchen zu finden sei oder vielleicht der Ausgang. Vor allen Dingen nach Covid, da ist die Kommunikation sehr eingeschränkt. Und hier bei mir im Studiensaal, ja, ich bin eben Objekt und es kommt immer auf die andere Person an, das ist klar. Also ich habe so paar Professoren gehabt, die immer Studenten hatten, die ihnen alles hofiert haben und getragen und gemacht und getan, dann erwarten die das von mir auch. Und wenn ich dann sage, nee, nicht meine Aufgabe, Entschuldigung, Sie müssten schon ein bisschen was selber tun, dann wären sie pampig und dann wird man kurz wahrgenommen als störendes Objekt.
Aber es ist interessant, dass Sie sich selbst so bezeichnen als Objekt.
Es ist unangenehm. Es ist total unangenehm, aber das ist eben eins der nicht so schönen Seiten in diesem Job. Es gibt ja viele tolle Seiten und irgendwas ist ja immer.
Aber worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und ich habe es in der Anmoderation ja erwähnt, dass Sie selbst auch Künstlerin sind.
Für mich ist es eine unglaubliche Inspiration, die ganzen Sachen sehen zu dürfen und auch mir, wenn ich selbst in der Ausstellung war, irgendwie noch ein Künstler mir einfällt, dass ich die Kollegen fragen kann, haben wir von dem eigentlich was? Oder ich gucke mir das mal gerade an, das ist eine Wahnsinnsbereicherung. Also
würden Sie uns mal beschreiben, was das genau ist, was Sie da selber herstellen?
Ich zeichne und im Moment male ich sogar ein bisschen, also vorrangig mit Tusche arbeite ich und jetzt aber auch mit Acrylfarben und ja, was? Vorrangig figürlich. Ich bin immer etwas überfordert, wenn jemand fragt, was ich da genau zeichne oder zu Papier bringe.
Dafür haben Sie aber keine Zeit, während Sie die anderen beobachten. Also dafür so nebenbei ein paar Skizzen zu machen, das ist nicht möglich im Job.
Nee, das würde ich auch gar nicht wollen, weil das trennt sich dann doch. Ich kriege Ideen, die ich dann vielleicht auch mal notiere. Oder mir vielleicht auch mal ein Foto von irgendwas machen und sagen, ah, das ist eine gute Idee, da kann man so ein paar Linien übernehmen oder die Art und Weise des Drucks oder wie das Werk hergestellt wurde. Aber dass ich auf Arbeit mal was zeichne, nee, das kann ich nicht, da sagt der Kopf.
Wie viele Stunden haben Sie heute noch vor sich?
Ich bin noch bis 16 Uhr heute hier.
Und was haben Sie für einen Eindruck? Wird das ein kurzweiliger oder langweiliger Nachmittag werden?
Nee, das wird noch ein relativ kurzweiliger, weil ich noch ein paar interessante Gäste bekomme. Einer ist auch noch mal, kommt wieder, der heute früh schon da war. Und ja, das wird, glaube ich, ein kurzweiliger Tag.
Vielen Dank für das Gespräch. Und wenn Sie sich jetzt ein Bild von der Kunst von Johanna Lange alias Johanna Teilbar machen wollen, die finden Sie unter johanna-teilbar.de. Wichtig dabei, darauf zu achten, dass Teilbar mit TH geschrieben wird. Ja, Frau Lange, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch.
Weiter geht's mit dem Bus hier in der Echtzeit und auch hier rufen wir buchstäblich, hier geht doch noch was. Denn wir steigen mit unserer Korrespondentin Antje Diekans in Nairobi in den Bus. In einen super vollen Bus. Und doch, so weiß Antje Diekans, geht da immer noch mehr. Hier heißt es zusammenrutschen, denn mehr Platz ist auch im kleinsten Bus.
Ein Busbahnhof in Nairobis Innenstadt. Mitten zwischen Hochhäusern drängeln sich bunt bemalte Busse. Anwerber, sogenannte Touts, versuchen die Passagiere auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt keine Fahrpläne. Die Busse fahren los, wenn sie voll sind. Je mehr Fahrgäste, umso mehr lohnt es sich für die Anwerber, die auf Kommission arbeiten. Das Busgeschäft in Kenia ist hart umkämpft und sich durch den Verkehr zu schlängeln ist kein einfacher Job. Mein Fahrerin Anastasia Wainaina.
In unserem Land ist es hart, einen Matatu, einen Kleinbus zu fahren. Es gibt viele Staus, überall sind Leute auf den Straßen. Aber der Verdienst ist in Ordnung, wenn du alles gut organisierst. You can know how to manage your money. Matatu is
good. An dieser Haltestelle steigen vor allem Studierende ein, die zur Uni wollen. Viele Matatu-Betreiber versuchen, sie mit lauter Musik anzulocken. Offiziell gibt es in Kenia seit einigen Jahren Bestimmungen, wie viele Fahrgäste in einen Bus dürfen. Auf der Rückseite prangt ein Aufkleber mit der Zahl. Bei den kleinen Bussen sind es 14 Passagiere, bei den größeren 33. In Nairobis Innenstadt halten sich die Fahrerinnen und Fahrer auch meist daran. Hier gibt es zu viele Polizeikontrollen. Aber sobald es aufs Land geht, rutschen alle zusammen, erzählt Studentin Gardenia Vacera. Sie hat sich eins der leiseren Matatus ausgesucht und versucht auf der Fahrt zu lesen.
Wenn es nicht anders geht, rücken die Leute. Das ist zwar unbequem, aber ganz normal. Man gewöhnt sich daran.
Ihr Mitfahrer Joseph Mutua ist da etwas weniger tolerant. Er mag es gar nicht, wenn andere auch noch ihren halben Hausstand mit in den Bus bringen.
Diese Erfahrung willst du nicht machen, aber das erlebst du immer wieder. Die Leute haben eine Menge Gepäck. Alle rutschen, damit es noch reingequetscht werden kann.
Kleinbusse sind in Kenia eins der Hauptverkehrsmittel. Viele verbringen einen großen Teil ihrer Lebenszeit darin, auf der Fahrt zur Arbeit, zu Verwandten, zum Sport. Die Matatus sind viel besungen, wie vom Matata featuring Ben Soul. Da klingt es sehr romantisch, wenn es mit der neuen Flamme etwas enger auf den Sitzbänken wird. Wer es eiliger hat oder nicht auf den Standardrouten unterwegs ist, nimmt dagegen oft ein Boda Boda, ein Motorradtaxi. Auch hier gilt, ein Passagier darf offiziell hinten drauf. Doch oftmals werden es deutlich mehr, sagt Fahrer Rogers Chimenga.
It is risk, but you know fuel is very high, so that.
Das ist ein Risiko, aber die Spritkosten sind so hoch. Wenn du nur eine Person fährst, verdienst du nichts daran. Darum nehmen wir zwei oder drei Leute mit. Dann haben wir wenigstens etwas Geld, das wir mit nach Hause nehmen.
Für die Passagiere wird es billiger, wenn sie sich zu mehreren auf den Rücksitz quetschen. Platz ist da aber auch für anderes, erzählt Fahrer Moses Kabaka.
Wir machen ganze Umzüge. Wir transportieren sogar Betten, Tische, Matratzen, Kanister. Einfach alles.
Auch das ist nicht erlaubt. Aber wer Geld sparen will, nimmt das Risiko einer Polizeikontrolle genauso in Kauf wie die Enge im Matatu, meint sein Kollege Jennison Nyagi.
Wartest du an einer Kreuzung auf jeden Fall, bis die Ampel grün wird? In Kenia halten wir uns nicht immer an Vorschriften.
Das ist dann vielleicht genauso typisch wie das Platzmachen, selbst wenn eigentlich kein Platz mehr da ist.
Quetschen bitte, da geht noch was. Busfahren in Kenia. Weniger Platz für jede Einzelne, jeden Einzelnen bedeutet hier mehr Raum für alle. Ein schöner Gedanke, wenn sich das Streben nach mehr für alle auszahlen kann. Klappt leider oftmals eben gar nicht so gut. Mühe geben können wir uns ja trotzdem, egal wo wir leben. So, und jetzt ist Schluss mit der Echtzeit. Wenn Sie Lust auf noch mehr Folgen haben, finden Sie die in der Deutschlandfunk-App. In unserer nächsten Folge wird es dann nur um Wein gehen. Den Diebstahl teurer Weine etwa und wie und warum ein unschuldiges Glas am Abend ein echtes Problem werden kann. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Lassen Sie uns auch gerne noch eine Bewertung da. Machen Sie es gut.